Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 99. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Letzte Woche habe ich schon ein erstes Interview von der Solarkocher-Tagung im April in Altötting veröffentlicht. Und auch heute bin ich froh, dass ich, nachdem ich nun 5 Jahre lang Solarkocher baue und inzwischen 3 Jahre lang Interviews für Funpod aufnehme, endlich eine riesige Lücke auf meiner persönlichen Solarkocher-Landkarte schließen kann. Wenn man im Internet nach Solarkochern recherchiert, stößt man sofort auf die EG Solar. Und eine Solarkochergeschichte ohne die EG Solar muss immer unvollständig bleiben. Altötting ist die deutsche Solarkocherhauptstadt und diesen Status verdankt sie der Entwicklungshilfegruppe Solarkocher der staatlichen Berufsschule Altötting. Anlässlich der 20. Solarkochertagung und zugleich des 20-jährigen Vereinsjubiläums der EG Solar im April 2013 sprach ich mit Hans Michelbauer, der seit 20 Jahren der erste Vorsitzende ist und der die Entwicklung dieses Vereins von Anfang an mitgestaltet hat. Im Anschluss an unser Interview erzählte mir Hans Michelbauer noch, dass ca. 40.000 Parabolspiegelkocher weltweit auf die EG Solar zurückgehen. Sei es, dass ihre Bausätze direkt hier zusammengestellt wurden, sei es, dass von Altötting aus die Reflektorbleche zu den Manufakturen in aller Welt geliefert wurden. In den nächsten 21 Minuten erfahren wir nun aus erster Hand, wie es zur Gründung der EG Solar gekommen ist und was man über sie wissen sollte.
Ja, ich heiße Hans Michelbauer. Ich bin Lehrer an der Berufsschule hier in Altötting. Das ist im südlichen Oberbayern. Und ich bin auch Leiter dieser Metallabteilung an dieser Schule und seit über 20 Jahren Vorsitzender von EG Solar in Altötting. EG Solar heißt Entwicklungshilfegruppe der staatlichen Berufsschule in Altötting. Der Kurzname ist eben EG Solar. Und wir haben vor ungefähr 23 Jahren den Solarkocher von Dieter Seifert kennengelernt. Das ist ein Parabolkocher, Durchmesser 1,40 Meter. Und wir haben diesen Kocher als Unterrichtsprojekt aufgegriffen, um den Schülern ein sinnvolles Unterrichtsprojekt zu ermöglichen und zum Zweiten natürlich die Probleme der Brennholzkrise anzupacken, um einfach die Frauen und Kinder zu entlasten, die also wirklich ständig unterwegs sind, um das nötige Brennholz heranzuschaffen, um einfach warme Mahlzeiten zu bekommen. Ja.
Sie sagten, Sie haben den Dr. Seifert kennengelernt. Das klingt so, als ob Sie schon vorher als Gruppe irgendwie aktiv gewesen wären.
Das ist richtig. Es gibt also bei uns an der Schule hat Entwicklungshilfe eine lange Tradition. Das war also 78 nach dem Erdbeben. Da hat ein ehemaliger Kollege von mir einen Patri in Italien kennengelernt, der im Hochland von Peru arbeitet, in dieser Region, die also stark zerstört war durch dieses Erdbeben. Und die haben dann einfach spontan die Idee geboren, Mensch, wir könnten ja an der Schule irgendwie Hilfe leisten, um diesen Menschen zu helfen. Und es sind Aktionen gestartet worden, um einfach Geld zu sammeln an der Schule, das dann verwendet wurde, um eben auch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, indem sie einfach über das Geld und über den Wiederaufbau selbst in die Hand nehmen konnten. Aus diesen eigentlich bescheidenen Anfängen, nur 1-2 Klassenzimmern, ist inzwischen wirklich ein Berufsschulzentrum geworden. Also mit vielen Bereichen, also Landwirtschaft und Nähen und Metall und Holz. Also das hat sich ganz prima entwickelt. Ja. Und hat sich dann auch ausgeweitet auf die Hauptstadt Lima. Also Schüler sind dann auch rübergefahren und haben einfach gesehen, sie sind in das Land gegangen und haben gesehen die Situation der Menschen. Und haben ganz spontan Projekte gegründet. Und diese Projekte gibt es heute noch. Und es gibt heute noch an der Schule Aktionen, wo wirklich Geld noch gesammelt wird, um diese Projekte zu unterstützen. Und was wir auch kennengelernt haben durch diese Arbeit, nicht nur damals im Hochland von Peru, sondern auch hatten auch Projekte in Togo dann und in Tansania, dass einfach das Problem der Brennholzkrise. Also gerade im Hochland von Peru, da wächst kein vernünftiger Baum mehr. Das ist über der Baumgrenze und womit kochen die Menschen? Also die kochen entweder mit Kerosin. Kerosin ist sehr teuer, natürlich. Das wird aus dem Tiefland hochgeschafft. Die Händler lassen sich das natürlich bezahlen. Oder sie sammeln den Alpakadung, geht natürlich den Feldern und Wiesen wieder als Dünger ab. Ja, und was sie auch machen, natürlich minderwertiges Gras verbrennen. Das ist bei einer fürchterlichen Rauchentwicklung mit wenig Heizwert natürlich verbrannt wird und wahnsinnig ungesund ist für die Menschen, die damit kochen.
Ja. Wie haben Sie dann den Dr. Seifert kennengelernt? Wie kam der ganze Kontakt zustande?
Der Kontakt über einen Zufall. Ja. Dr. Seifert hat, ich glaube schon, 1983 hat er angefangen mit der Entwicklung von Solarkochern.
Ja.
Und hat da versucht, diese Kocher über Projekte zu verbreiten, hat aber keinen Erfolg gehabt. Und dann hat er hat immer rumgebastelt an den Kochern natürlich, und dann ist er zu einer Eisenwarenhandlung gegangen und hat einfach was gekraucht, ein paar Schrauben, glaube ich, waren es, und hat einfach einen Schüler von der Schule das Leid geklagt, also halt so tolle Erfindung hat und keiner will seine Erfindung haben. Ja. Er war wirklich frustriert. Mhm. Und dann hat der Schüler gesagt, Mensch, da kenne ich einen an der Schule, der wird sich bestimmt dafür interessieren. Und dann hat er das eben Klaus Himmelstoß, einem ehemaligen Kollegen, erzählt, und die haben sich angerufen und das hat sofort gepasst.
Ja.
Also
ja.
Das war sofort so eine Symbiose da und die zwei haben sich verstanden und dann ist praktisch der Kocher an die Schule gekommen. Und ich, per Zufall, bin ich genau in diesem Schuljahr auch an die Schule gekommen und habe diesen Kocher eben gesehen, und für mich war erstens einmal einfach die tolle Sache, Mensch, Metallunterricht interessant zu machen.
Ja.
So ein Projekt einfach als Unterrichtsprojekt fächerübergreifend einzuführen.
Ja.
Und nach bin ich natürlich auch auf den Hintergrund gekommen mit dieser Trennholzkrise und dieser Chance, die dieser Kocher eben hat, damit man ihn in solchen Ländern eben auch einsetzt.
Ja, das heißt also, Sie haben hier Kocher hergestellt, damit die Schüler einerseits üben können, was sie jetzt zu lernen haben, aber andererseits gleichzeitig auch noch einen Zusatznutzen haben.
Genau, also die ersten Kocher wurden also nicht an der Schule gemacht. Das war natürlich schwierig, weil wir haben ja nur einmal in der Woche eine Stunde Fachpraxis gehabt damals. Ja. Also da kannst du also keine solchen Projekte durchziehen. Aber unsere Ausbildungsbetriebe waren durchaus bereit, das in die Metallgrundausbildung mit aufzunehmen. Wir hatten die ersten 20 Kocher wurden auf diese Weise praktisch von unseren großen Ausbildungsbetrieben gefertigt.
In welchem Jahr hat das angefangen? Wann war das?
Das war im Jahr 90.
Ja.
1990 hat es angefangen und unsere Ideen, was eben gerade diese Umwelterziehung da anbelangt, das hat eben der Tutzinger Stiftung für Umweltbildung dermaßen gut gefallen, dass sie uns einen Preis zukommen haben lassen. Das waren also damals 10.000 D-Mark, war sehr viel Geld für uns.
Ja.
Und vor allem, es war unheimliche Medienecho auf diese Preisverleihung da.
Ja.
Und es haben sehr viele Leute oder Gruppen angefragt. In der Regel arbeiten wir mit Gruppen zusammen, die einfach Entwicklungshilfegruppen, die irgendwo teilweise schon sehr lange kleine Projekte laufen haben, viel Kontakt haben. Und die wissen natürlich, welche Probleme die Leute vor Ort haben.
Ja.
Und die waren einfach begeistert von dieser Idee. Weil die kennen, wissen natürlich, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, Brennholz zu beschaffen und natürlich, was das für Folgen hat für Umwelt und natürlich auch für die Gesundheit der Menschen.
Genau.
Ja, das war so der Ansatz. Und dann sind wir natürlich, wir sind ständig Anfragen gekommen und wir mussten einfach reagieren. Wir wollten reagieren, weil mir die Sache sehr wichtig erschien. Und wir haben dann eine Werkstatt gegründet für schwer vermittelbare Jugendliche. Heißt Jakobsprojekt geheißen. Und mit dieser Werkstatt, die ja dann 20 Jahre gelaufen ist bis vor letztes Jahr, da musste sie leider geschlossen werden, weil die ABM-Mittel gestrichen wurden aufgrund des positiven Arbeitsmarktes, den wir haben zurzeit.
Na.
Aber diese Werkstatt hat uns jetzt über 20 Jahre mit sogenannten Musterkochern versorgt. Das heißt also, unsere Idee war erstens einmal zum Vorstellen des Kochens, einfach mal ein paar runterzuschicken, damit die Leute einfach damit damit umgehen.
Ja.
Und wenn die Resonanz positiv ist, das heißt also, die Leute haben wirklich Interesse und auch die Voraussetzungen sind da. Also wir haben gemerkt, dass Voraussetzungen sind immer dann gut, wenn die Menschen wirklich große Mühen haben, auf Brennholz zu kommen. Also der Leidensdruck muss da sein. Mhm. Viel Geld dafür bezahlen, für Brennstoffe.
Ja.
Ja. Dann ist unverdient die klimatischen Voraussetzungen passen. Es gibt eine Region, da braucht man keinen Solarkocher einsetzen.
Ja.
Da ist einfach immer dunstig. Es ist so.
Ja.
Das ist klar. Also ein Strahlungskocher, der funktioniert natürlich auch nur bei direkter Einstrahlung. Also diffuses Licht, ganz, ganz wenig. Bringt ganz, ganz wenig.
Ja. Ja.
Also wenn dann die Voraussetzungen da waren und der Wunsch von Ihnen selber, das ist ganz wichtig für uns. Mhm. Also nicht wir sollen was runterschicken, sondern Sie sollen selber den Wunsch haben, Mensch, das wäre eine Technologie für uns, die wollen wir einsetzen. Mhm. Und dann haben wir natürlich versucht, Mensch, wie können wir das organisieren? Unser Ziel ist ja Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Dezentral das Aufbauen von Werkstätten, die sollen vor Ort gebaut werden. Es soll genau das, was wir in der Schule machen, Ausbildung, mit den Kochern betrieben werden.
Ja. Ja.
Und das, dann haben wir einfach versucht, irgendwo entweder an bestehenden Einrichtungen, an bestehenden Schulen, Ausbildungswerkstätten, einfach die Kochertechnologie einzuführen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben dann entweder Leute zu uns geholt, ja, die bei uns ausgebildet, bei uns finden an der Schule heute noch regelmäßig einmal im Monat Baukurse statt, wo man lernt, wie man Solarkocher baut, wie man die einsetzt natürlich, wenn die Sonne scheint in Bayern, dann wird man auch kochen damit, das ist ganz klar. Aber natürlich auch, welche Risiken gibt es, ja, und vor allem auch, wie kann ich sie finanzieren? Ja, unser Ziel ist ja auch wirklich, einen Markt aufzubauen, die zu verkaufen.
Ja.
Ja, und wir sind, also wir wollen das nicht immer subventionieren. Wir wollen, unser Ziel ist immer, nach einem bestimmten Aufbau, Anschubfinanzierung und Hilfe, die wir leisten, soll so ein Projekt sich selber tragen. Mhm. Wenn sie das nach 5 bis 10 Jahren nicht trägt, kann man es vergessen.
Ja.
Dann fehlt was, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
Ja. Ja.
Dann muss man es einfach einstellen.
Ja.
Ja. Das war so unsere Grundidee. Mhm. Aber natürlich auch, das ist auch toll, Schüler haben ja die Möglichkeit, früher hat es anderer Dienst im Ausland geheißen oder Friedensdienst, ja, also Zivildienst im Ausland.
Ja.
Und da haben immer wieder Schüler aus der Schule, weil sie einfach das Projekt kannten, die haben sich dafür begeistert und gesagt, Mensch, ich mache meinen Zivildienst im Ausland. Mhm. Und da haben wir ganz tolle Erfolge auch gehabt, weil einfach wirklich die Schüler motiviert waren und dann in den Projekten einfach den, ja, muss ich sagen, Mitschülern gezeigt haben, wie man die Kocher baut und wie man damit umgeht. Und ja, da haben wir ganz, ganz tolle Projekte angestoßen.
Ja.
Ja, Beispiel in Madagaskar, da sind also jetzt inzwischen nach 20 Jahren über 7.000 Kocher gebaut worden, in der Ausbildungswerkstatt.
Ja.
Und auch vertrieben worden.
Ja.
Gut, man muss dazu sagen, so ein Kocher kostet in der Herstellung vor Ort ungefähr $150. Mhm. Das ist sehr viel Geld.
Ja.
Kann man sich sehr viel nicht leisten. Im Fall Madagaskar wurden einfach die Bleche subventioniert. Die machen mehr als die Hälfte des Preises aus.
Ja.
Das ist klar, die Menschen können das nicht leisten. Leisten können es nur dann, wenn man irgendwelche Ratenzahlungssysteme hat. Dann ist es möglich. Ja.
Ja.
Wir sagen mal, der Mietkauf dazu.
Mhm. Ja.
Also wir versuchen die zu subventionieren, sage ich mal, bestimmte Stückzahl. Mhm. Ja, und dann müssen sie halt über die Einsparung, was sie für Ausgaben für Brennholz oder Gas haben, dann das nach und nach zurückzahlen.
Mhm.
Und diese Kosten sind immer natürlich niedriger über das, was sie für Gas haben oder für Holz.
Ja.
Damit haben sie natürlich auch einen Anreiz. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, wir zeigen den Menschen immer, Mensch, wie kann ich mit dem Solarkocher Geld verdienen?
Ja.
Ja, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Man kann den zum Färben von Batiken zum Beispiel, von Stoffen einsetzen. Man kann, Butter damit herstellen, ja, Kokosbutter oder alle möglichen Produkte herstellen, um eben, man sagt, auf den Markt zu gehen. Man kann einkochen, einwecken. Ja, und das sind alles Dinge, die man am Markt verkaufen kann. Und damit kann man natürlich auch ein bisschen Einkommen schaffen für die Menschen, was natürlich auch sehr wichtig ist.
Ja,
das ist ja genau. Ein großes Armutsproblem.
Mhm.
Ja? Mhm. Gut, was man natürlich auch, das ist sehr dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, das sind der Senior-Experten-Service.
Mhm.
Ja, das sind Leute, die, ja, meistens ältere Menschen, die halt einfach aus dem Berufsleben ausscheiden, aber natürlich ein wahnsinniges Wissen über, also ihre Berufslaufbahn haben. Und da gibt es ein Programm, das wird auch von der Bundesregierung mitfinanziert. Das heißt, Experten können angefordert werden. Ja, das werden dann aus den Projekten angefordert. Und wir schicken dann unsere Experten, die natürlich bei uns eine entsprechende Ausbildung auch bekommen haben, in die Länder und bauen Werkstätten auf, bilden die Leute aus, haben natürlich ein großes Wissen in dem Bereich.
Und
wir haben also ein richtiges Netzwerk aufgebaut.
Ja.
Über diese Schiene, also Jugendliche, die einen anderen Dienst machen, diese SES-Mitarbeiter und natürlich dann die Ausbildungskurse, die dann die Leute bei uns machen. Wobei das unheimlich schwierig ist, Leute aus Afrika zum Beispiel zu uns zu holen, weil sie einfach kein Visa bekommen.
Ja.
Also das ist sehr, sehr schade, aber es ist leider so.
Ja, genau. In Ihrem Vortrag gestern hatten Sie auch verschiedene Schwierigkeiten angesprochen, wenn Sie Projekte irgendwo unterstützen wollen. Beispielsweise, dass dann irgendwo im Hafen Ihre Sendung jahrelang darauf wartet, an Land zu kommen, also durch den Zoll zu kommen.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Also da könnte ich Ihnen 15, 20 Beispiele nennen.
Ja.
Das ist so, dass einfach in verschiedenen Ländern einfach sehr korrupte Strukturen sind.
Ja.
Das einfach. Auch ist es auch so, zum Beispiel, dass in manchen Ländern einfach die Zollbeamten völlig unterbezahlt sind.
Mhm.
Ja? und die sich eigentlich, um überleben zu können, einfach diesen Zuverdienst über Schmieren und so, Schmiergeld, damit sie überhaupt überleben können. Also man darf das nicht nur negativ sehen, es ist zwar für uns ärgerlich, aber es ist unheimlich schwierig. Also wir haben auch Fälle, Brasilien war, glaube ich, jetzt 3 Jahre, Nigeria war, glaube ich, 13 Monate, wo das im Hafen lag. Und was natürlich dazu kommt, da liegt es im Hafen, kriegst das raus, dann musst du noch Lagergebühren zahlen, unendlich viel, weil ja das Ding so lange im Hafen gelegen ist und jeder Tag kostet Liegegebühr. Ja. Also das ist unheimlich ärgerlich.
Klar, und die Kocher dann, also die hinterher dabei rauskommen, werden dadurch natürlich, wenn man das da drauf hat, oder irre teuer. Ne?
Ja, genau. Ja. Das ist ein Riesenproblem, weil einfach dann, wir sind leider auf das Material angewiesen. Wir haben natürlich unser Konzept, weil immer alles vor Ort zu machen und auch das Material zu verwenden. Und wir haben dann in Indien auch mal, das glaube ich war vor 16 Jahren, haben wir einfach einmal versucht, in Indien, da gibt es ja wirklich, das ist auch schon teilweise industrialisiert, gibt es auch eine Aluminiumproduktion. Mhm. Ja, einfach Mensch, ja, Aluminiumblech, das einfach polieren, damit das glänzt. Aber dieses Material ist einfach nicht widerstandsfähig gegen Korrosion. Mhm. Ja, also das war nach kürzester Zeit, nach einem halben Jahr, waren diese Bleche völlig blind. Mhm. Und dann kannst du also den Kocher vergessen.
Ja.
Und das heißt, es war natürlich das, um wirklich ein nachhaltiges Produkt zu haben, ist das A und O der Reflektor. Ich muss sagen, wir haben Reflektoren, die wirklich seit 20 Jahren im Einsatz sind.
Ja.
Also das geht.
Aber nur mit dieser Oberflächenvergütung,
nur mit der entsprechenden,
die man inzwischen auch nur hier hinbekommt.
Es gibt nur 2 Firmen, die das überhaupt herstellen weltweit und die sitzen beide in Europa.
Ja.
Und deshalb haben wir halt, müssen wir halt den Weg gehen, wobei wir die Bleche schon fertig zugeschnitten und gestanzt haben. Erstens sind sie klein und handlich, das sind knappe 3 Kilo so für einen Blechsatz für einen Kocher.
Ja.
Ja, und zum Zweiten kann man sie nicht unbedingt für was anderes verwenden.
Genau.
Das ist auch wichtig.
Ja, genau. Ich würde gerne noch ein bisschen besser verstehen, wie die Arbeitsteilung zwischen der Schule einerseits und dem Verein andererseits aussieht. Sie haben ja irgendwann extra den Verein EG Solar gegründet.
Mhm. Die Vereinsgründung hatte in erster Linie eigentlich rechtliche Hintergründe. Es wurde natürlich viel Geld bewegt.
Ja.
Und wir waren natürlich auch einfach dadurch, dass wir sehr viele Anfragen bekommen, auch telefonische Anfragen, wurden wir ständig im Unterricht gestört.
Ja. Ja,
das wollten wir einfach vermeiden. Wir wollten eigentlich eine Stelle schaffen,
für
Mitarbeiter praktisch einstellen, der dann einfach das für uns abnimmt.
Ja.
Die wichtigste Arbeit abnimmt.
Mhm.
Und das können wir nur natürlich, wenn wir eine Struktur haben, und da war natürlich ein gemeinnütziger Verein.
Mhm.
Ideal, weil wir natürlich auch dadurch Spendengelder leichter bekommen und weil wir ja eben eine Zuwendungsbescheinigung ausstellen
können. Genau.
Das war also der Grund eigentlich für die Vereinsgründung.
Ja. Und dann war es aber auch noch nötig geworden, hinterher eine GmbH zu gründen.
Ja, das ist der zweite Punkt. Wir waren sehr erfolgreich. Also es gab Zeiten, da hat IG Solar 7 festangestellte Mitarbeiter gehabt. Das war also ein kleines mittelständiges Unternehmen.
Ja.
Aber natürlich der Nachteil, wenn du gemeinnütziger Verein bist, darfst du eben, sage ich mal, damals war es so, nicht mehr als die Hälfte deiner Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Bereich haben.
Ja.
Das muss also im ideellen Bereich überwiegen.
Ja. Ja.
Und da waren wir also schon immer haarscharf an der Grenze und dann haben wir gesagt, Mensch, das können wir nicht riskieren, dass wir die Gemeinnützigkeit verlieren. Und dann haben eben einige Mitarbeiter von EG Solar und Vorstandsmitglieder haben dann eben die Firma Sun & Ice gegründet, damit eben der Verein bestehen bleiben kann. Wobei die Firma Sun & Ice, die völlig die gleichen Ideen hatte wie die EG Solar.
Ja.
Die wollten bloß eben das auf wirtschaftlicher Basis dann weiterführen, damit das Bestand hat, der
Verein. Mhm. Wir treffen uns ja jetzt hier gerade so am Ende der 20. Solarkochertagung. Welche Bedeutung hatte denn oder hatten die Tagungen, die Sie in den ganzen Jahren gemacht haben, jetzt so hier für Ihre Arbeit?
Ja, Sie waren an der Tagung. Sie haben natürlich, das ist eine wahnsinnige Börse von Ideenaustausch. Hier findet ein Ideenaustausch statt.
Mhm.
Hier sind Experten, die in Entwicklungsländern arbeiten. Ja? Da bekommt man Anregungen. Das ist unheimlich wichtig. Ja? Man muss sich immer weiterentwickeln. Ja, man hat nicht irgendwo mal jetzt sagt, ein Produkt, das Optimum ist, sondern es ändern sich Situationen, es ändern sich andere Länder, andere Sitten, andere Kochgewohnheiten.
Mhm.
Ja. Und all das muss man irgendwo reagieren drauf, damit so ein Projekt erfolgreich ist. Und das ist unheimlich toll. Und natürlich ist es auch schön, einfach Menschen zu treffen, die gleiche Interessen haben und eben in diesem Sinne der Entwicklungshilfe, auf allem unsere Ideen auch mit Hilfe zur Selbsthilfe einfach arbeiten. Und das ist wirklich bereichernd für uns.
Aha. Jetzt so für die Zukunft, also jetzt haben Sie Ihr 20-Jähriges, was wünschen Sie sich denn so für die EG Solar für die nächsten 5 Jahre?
Ja, was wünsche ich mir? Es gibt sehr viele Flüchtlingslager auf der Welt, leider, aber auch Flüchtlingslager, die aufgrund von Umweltflüchtlingen zustande kommen, und das wird immer mehr, weil einfach diese Umweltzerstörung, die Wüstenbildung exponentiell steigt. Ja? Und diesen Menschen muss geholfen werden, und zwar in zweierlei Hinsicht. Ja? Sie verlieren ihren Boden, ihre Heimat, ja? müssen weggehen. Ja? Und sie brauchen einfach eine Möglichkeit, einfach eine neue Existenz auch aufzubauen. Mhm. Ja? Und im Flüchtlingslager ist es unheimlich schwierig dann, wenn sie im Flüchtlingslager kommen. Es ist frustrierend für die Menschen, auf alle Fälle. Und man muss ihnen eine Perspektive geben. Und wir haben Erfolge, gerade im Bereich von Flüchtlingslagern. Nepal zum Beispiel, da haben wir über Jahre, von EG Solar zuerst mal, glaube ich, waren 450 Koche in ein Flüchtlingslager gebracht. Wir haben das finanziert, die Koche wurden alle vor Ort gebaut. Und auch die Betreuer dieser Camps, des UNHCR-Mitarbeiter, waren also von dieser Sache sehr begeistert und positiv beeinflusst. Und sie wollten eigentlich für alle Camps, es waren insgesamt 7 für über 100.000 Menschen, wollten sie diese Kocher haben. Aber was natürlich frustrierend war für uns, es war niemand bereit, diese Kosten zu tragen, damit sie diese Kocher wirklich bekommen. Und kosten dann ungefähr 1,5 Millionen Euro. Und eigentlich per Zufall hat eine Lotterie in Holland hat dann einfach mal das Geld ausgeschüttet und hat uns die Million oder der Vajra Foundation auch in Nepal zur Verfügung gestellt, und dann konnten die Kocher gebaut werden, und das war ein voller Erfolg, dieses Projekt. Ja.
Ja.
Also das wurde sehr gut begleitet, das ist natürlich immer Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Solarkocherprojekt.
Ja.
Eine gute Einweisung, langfristige Betreuung, ja, damit sowas erfolgreich ist. Ja, und es war sehr erfolgreich. Inzwischen ist es so, dass diese Camps teilweise aufgelöst werden, weil die Flüchtlinge ausgesiedelt werden, leider nicht zurückgehen können nach Bhutan, wo sie herkommen, sondern irgendwo in der Welt verstreut werden. Aber die Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben, ja, sind unheimlich wichtig. Es kann funktionieren. Ja. Aber wir haben sehr viele Flüchtlingslager weltweit, wenn ich nur an Äthiopien denke, das Dadaab mit 500.000 Flüchtlingen oder das in Doluado im Süden von Äthiopien. Die überall die gleiche Situation. Die Flüchtlinge haben nicht genug Brennstoff, die ziehen in die Region heraus, zerstören die Umwelt. Es kommen Konflikte auf mit den ansässigen Bevölkerung. Aber die Vereinten Nationen oder das UNHCR ist nicht bereit, obwohl es wirklich erfolgreiche Projekte gibt, solche Solarkocherprogramme zu finanzieren, um gerade diese Probleme zu lösen. Mhm. Und das wäre nicht viel Geld. Und sie schicken jetzt ja auch Brennstoff hin, ja. Kerosin oder Holzkohle kostet ja auch viel Geld. Wir haben einmal ausgerechnet, dass zum Beispiel in Nepal so ein Kocher sich allein durch die Einsparung von Brennmaterial, das die UNHCR liefert, in weniger als einem Jahr amortisiert. Und wir rechnen mit einer Lebensdauer von mindestens 15 Jahren für diesen Kocher.
Na bitte, und diese Lager, die sind nicht in einem Jahr aufgelöst, ne?
Also es ist zwar traurig, aber ich vermute, dass sich der Bürgerkrieg in Somalia die nächste Zeit nicht beruhigen wird. Und vor allem ist einfach die Lebensgrundlage der Menschen vor Ort zerstört worden. Und es wird noch sehr lange dauern.
Ja.
Und sie werden nicht weniger, gerade durch die Umweltflüchtlinge, die mehr und mehr dazukommen.
Ja, genau.
Das ist leider so.
Gut, ja, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass die richtigen Leute das mal irgendwann kapieren und Ihnen die Mittel zur Verfügung stellen.
Ich würde mich freuen, wenn die richtigen Menschen das jetzt hören, was ich Ihnen erzähle.
Drücken wir mal die Daumen. Ganz herzlichen Dank.
Bitteschön.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke!